Ja, ich liebe diese Ansage und die Frau, die die Ansage getätigt hat. Wir haben einen super Urlaub gehabt, das war richtig toll. Auf Mallorca haben wir es genossen. 10 Tage einfach dort gewesen, relaxed, entspannt. Und ja, ich finde es immer super, so ganz normal dann Gott zu erleben in allem Möglichen. Dann betet man halt eben für andere Sachen, ganz normal einen Parkplatz zu kriegen oder eine tolle Sache auch. Wir sind an unserem Lieblingsstrand gewesen, fast jeden Tag. Und diesmal gab es keine Möglichkeit mit Liegen und Schirm. Und das ist halt eben ohne Schirm, dann ist das bei ständiger Sonne ein bisschen schwierig. Und wir kamen an und es ist wie so ein Naturpark drumherum, das aber abgezäunt ist, wo nicht viele dann, also man darf nicht dann in den Bereich der Bäume gehen. Und es gab im Grunde nur einen Baum, der dann etwas Schatten in dem Bereich gab, wo man sein konnte. So, und wir kamen dort an und ohne dass wir... haben erstmal gestaunt, oh, hier kann man ja nirgendwo jetzt irgendwie Schatten haben. Und tatsächlich gab es in richtiger Abstandnähe, die man ja haben muss zu anderen, dann einen einzigen Platz, wo wir uns hingelegt haben, wo wir sein konnten und Schatten hatten. Okay. Aber eine Stunde später stellten wir fest, dass kein Schatten mehr da war. Dass kein Schatten mehr da war, okay, weil halt eben die Sonne weiter wandert. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir einfach nur kurz durchgerechnet haben, gesagt haben, okay, um diese Uhrzeit ungefähr ist die Sonne dann da und dann wandert sie weiter. Also wenn man vielleicht eine Stunde Sonne haben möchte und den Rest dann hinterher Schatten, dann wäre dort ein schöner Platz. So überlegt. Und das war nicht viel Platz, das könnt ihr euch vorstellen, von einem einzigen Baum. Und dann kamen wir das nächste Mal runter und haben genau für diesen Platz gebetet, haben gesagt, Gott, wir wollen genau diesen Platz haben. Und siehe da, dieser Platz war frei. Das heißt, wir haben uns in die Sonne gelegt, die Leute haben geguckt, warum legen die sich in die Sonne, wenn hier ein Baum ist. Und dann tatsächlich hatten wir jedes Mal dieses schöne Erlebnis von dem, dass wir eine Stunde Sonne hatten, anschließend schön chillen konnten im Schatten. Eine wunderbare Gelegenheit. Da haben wir jedes Mal dafür gebetet und wir haben genau den Platz gekriegt. Okay, ich weiß nicht, was für Erfahrungen du gemacht hast, aber es ist gut, Gott zu erleben in ganz konkreten, natürlichen Dingen des Lebens, weil das Leben ist voll diesen natürlichen Sachen. Und einfach konkret zu beten. Gott sagt, bete und es wird euch gegeben werden. Suchet und ihr werdet finden. In dem Thema Erweitere deinen Horizont geht es auch um ein Suchen. Es geht darum, dass wir uns weiterentwickeln. Und ich darf einfach sagen, dass mein irdischer Vater mir den Appetit gegeben hat für das, dass ich nicht zufrieden bin mit dem, was ich jeweils habe, sondern dass ich in einem positiven Sinne unzufrieden bin, um mehr kennenzulernen. Gott möchte, dass wir in allen Ebenen unseres Lebens unseren Horizont erweitern. Bei meinem Vater war es dieser geistliche Bereich, wo er immer mir vorgelebt hat, Junge, es gibt noch mehr. Ja, es gibt noch mehr von Gott und man kann noch mehr erfahren, sei hungrig und du wirst noch mehr erleben. Auf dieser Strecke bin ich jetzt schon seit meinem 15. Lebensjahr, als ich eine Entscheidung für Jesus getroffen habe und ich merke jedes Mal, es gibt noch mehr. Das habe ich letztes Jahr verkündigt und ich habe noch mehr jetzt schon erlebt und ich merke, da gibt es noch mehr von Gott. Und diesen Hunger möchte ich einfach platzieren hier in diese Church rein, möchte ich platzieren in das Leben jedes einzelnen Menschen. Und es geht um die Ganzheitlichkeit. Es geht natürlich um Geist, Seele und Körper. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 23 heißt es, der Gott des Friedens bewahre euer ganzes Sein. Er bewahre also dich, dein ganzes Sein, Geist, Seele und Körper. Das heißt, die Bibel benennt, dass unser ganzheitliches Sein besteht aus Körper, Seele und Geist. Körper ist uns sehr geläufig, das sehen wir laufend. Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du deinen Körper. Ja? Und Körper steht an dieser Stelle nicht nur für das Körperliche eines Menschen, sondern es steht für die sichtbare materielle Dimension, mit der wir uns im Leben beschäftigen. Aber auch wenn es unser eigenes Leben angeht, es ist gut, wenn du etwas tust für deinen Körper. Weil es ist der Tempel, in dem der Heilige Geist wohnen möchte für die ganze Zeit deines Lebens. Und deshalb sollen wir den Körper pflegen, ehren, darauf achten, dass er fit ist, möglichst gesund ernähren. Ich habe mich entschieden, nach dem Urlaub mich jetzt gesund zu ernähren. Genau. Wir achten auch sonst zwischendurch darauf, aber im Urlaub haben wir mal ein bisschen geschlunzt. Genau. Aber es ist wichtig, achte auf deinen Körper, weil er ist dir gegeben worden. Und es gibt so viel, was wir lernen können im Bereich von Körper, wie man sich ernährt und wie man den pflegt und so weiter, aber auch in materiellen Bereichen. Und es ist gut, dort immer wieder seinen Horizont zu erweitern und sich damit zu beschäftigen. Genauso mit dem Bereich der Seele. Es ist gut, wenn wir uns beschäftigen mit dem Thema Seele. Und deshalb bin ich dankbar für gute Inputs aus der Psychologie, sie sind so wertvoll und die Bibel ist voller Dinge der Psychologie, Lehre über unsere Seele, weil Körper und Seele gehören, Psychosoma gehört ja ganz eng mit zusammen. Und ich ermutige im Bereich von Körper und Seele jeweils auch seinen Horizont zu erweitern. Worauf ich aber jetzt den Schwerpunkt legen möchte, ist die Dimension des Geistes. Weil über die Dimension des Geistes wird nicht sehr viel gelehrt oder studiert oder wahrgenommen. Ich merke selbst in christlichen Kreisen und in Predigten und Verkündigungen, dass sehr viel über den Seelenbereich geredet wird und gelehrt wird, was gut ist. Aber ich glaube, dass der Auftrag von Kirche ist, über den Bereich des Geistes zu lehren. Das ist unser Input, den wir geben können, weil Jesus ist gekommen und er hat gesagt, ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben und das Leben im Überfluss. Und er verwendet hier das Wort im Griechischen dann übersetzt mit Zoe, das Wort Zoe. Und Zoe steht für das göttliche, übernatürliche Leben. Und wenn die Bibel hier sagt, ihr seid ein ganzheitliches Geschöpf nach Geist, Seele und Körper, dann wird ja Geist als allererstes benannt. Der Bereich also, den wir am wenigsten erwähnen, wird als allererstes genannt. Und Geist meint jetzt nicht Verstand, sondern Verstand ist mit integriert in den Bereich unseres Seelenlebens, nachdem wie die Bibel das definiert, sondern Geist meint die übernatürliche Dimension, die uns mit Gott verbindet. Gott schuf den Menschen in seinem Bild und die Bibel sagt, dass Gott Geist ist. Gott schuf also den Menschen in seinem Bildnis und das, was unsere Ebenbildlichkeit ausmacht, ist, dass wir ein geistliches Wesen sind. Wie war es genau? Gott schuf den Menschen, hat ihn gestaltet aus dem Erdboden, hat ihn geformt. Der Mensch war also von der Grundsubstanz des Äußeren ähnlich geschaffen wie ein Tier, benenne ich jetzt einmal. Und dann kam der große Unterschied. Gott hauchte seinen Ruach, Geist, in den Menschen hinein und so wurde der Mensch zu einem lebendigen Nefesh, steht dort, ein lebendigem Wesen, was nicht auf Menschen allein beschränkt ist, sondern Nefesh wird auch für Tiere genommen in dieser Gesamtschöpfungsgeschichte. Aber der Unterschied war, dass dieser Nefesh, der Mensch plötzlich den Hauch Gottes bekam, den Atem Gottes in sich wohnen hatte. Und so wurde der Mensch ein Geschöpf nach Geist, Ebenbildlichkeit Gottes, denn Gott ist Geist, Seele und Körper. Und der Bereich des Geistes war das, wie der Mensch Gott wahrnehmen konnte, Gott quasi sehen konnte, Gott hören konnte, Gott wahrnehmen konnte, mit ihm zusammenleben konnte und wunderbare Gemeinschaft mit Gott zusammen hatte. Und es war das, woraus die Power kam. Aus seiner Beziehung zu Gott hatte der Mensch die Kraft, die hineinfloss in seine Seele und in seinen Körper, welches ihm Wohlergehen verschaffte. Und Gott sagte, des Tages, wo du sündigst, sagte er dem Menschen, des Tages, wo du dich abwendest von mir. Gott wollte ja mit dem Menschen zusammenleben, aber er sagt, wenn du dich abwendest von mir, wenn du die Grenzen überschreitest, wenn du deine eigenen Wege gehen möchtest, wenn du mich auslädst, des Tages wirst du sterben. Was heißt das? Gott würde sich einfach aus dem Geist des Menschen zurückziehen. Weil Gott hatte seinen Geist hineingehaucht in den Menschen, sodass der Mensch Geist, Seele und Körper war. Und aus dem Geist des Menschen würde Gott seinen Geist zurücknehmen, wenn der Mensch sagt, ich will Gott nicht mehr haben. Das heißt, der Mensch hat es in sich vermasselt. Er hat nicht mehr mit Gott zusammenleben wollen, im Sinne von, dass er sich unterordnete, sondern er rebellierte gegen Gott. Und so zog Gott sich zurück aus seinem Geist. Und übrig blieb, wie jetzt an diesem Bild gerade jetzt zu sehen, Geist, Seele und Körper, ja, aber Geist in einem toten Zustand. Das ist quasi uns kaum bewusst, das ist Teil geworden unseres Unterbewusstseins. Da ist was im Menschen drin, wo er merkt, es gibt einen Gott, wo er einen Hunger hat nach dem Übernatürlichen, wo er eine Sehnsucht hat nach der Herkunft seines Lebens. Das ist alles etwas, was widerspiegelt, dass der Mensch ein geistliches Wesen ist, aber er sieht Gott nicht, er hört ihn nicht. Dieses Sehen, Hören ist verloren gegangen. Das heißt, der Mensch ist im Grunde blind geworden in Bezug auf Wahrnehmung des Übernatürlichen und der göttlichen Welt. Und er ist taub geworden bezüglich der Stimme Gottes und nimmt Gott nicht mehr wahr. Die Bibel nennt es Tod. Tod in Sünde und Übertretung. Und wenn wir das nächste Bild sehen, dann mal so uns aufgeteilt, wie jetzt hier sichtbar, die Seele wurde quasi das Führungselement des Menschen. Weil er die göttlichen Dinge nicht mehr wahrnahm, plötzlich schaltet sich die Seele ein. Und die Seele im Sinne von des Denkens, des Fühlens und des Wollens, also der Verstand oder unsere Gefühle und unseres Willens, wurde dominant. Das heißt, der Mensch lebt im Grunde nach dem, was er vor Augen sieht, was er sehen kann, was er hören kann, was er tasten kann, was er mit seinen fünf Sinnen wahrnehmen kann. Das erfasst seine Seele, das erfasst seinen Verstand. Der eine Mensch ist mehr verstandesorientiert, der andere Mensch mehr gefühlsorientiert. Die einen sind so, die anderen anders. Aber im Grunde ist die Seele das dominierende Element mit Denken, Fühlen und Wollen. Und der Mensch lebt so sein Leben, nimmt die göttlichen Dinge nicht mehr wahr. Dazu die passende Bibelstelle aus 1. Korinther 2, 14. Sehr interessant die Formulierung. 1. Korinther 2, 14. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Der natürliche Mensch. Im Griechischen steht da nicht der natürliche Mensch. Die meisten Übersetzungen schreiben der natürliche Mensch. Luther-Übersetzung, Elberfelder-Übersetzung, sämtliche Übersetzungen im Deutschen, die ich kenne, schreibt der natürliche Mensch. Was dort steht, der Begriff, der dort steht, übersetzt wird mit natürlicher Mensch, ist der Begriff Psychikos. Okay? Psychikos. Das ist Psyche, Seele. Und Psychikos ist halt eben der Seelenmensch. Der Mensch, der durch seine Seele geleitet wird. Ich finde die Übersetzung nicht schlecht, der natürliche Mensch. So ist, denke ich, eine sinnvolle Übersetzung. Aber gemeint ist der Mensch, der durch seine Seele geleitet wird. Also durch das, entweder durch seinen Verstand, durch sein Intellekt, durch sein Wissen oder durch seine Gefühle geleitet wird. Die einen stehen auf das, die anderen auf jenes. Aber der Seelenmensch ist der natürliche Mensch und der nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Das Bild nochmal, was wir vorher hatten. Wir sind noch nicht so weit. Ein Bild zurück, genau. Die Seele dominiert. Der Geist ist quasi im Dunkeln und nicht mehr erleuchtet. Und das ist durch den Sündenfall passiert. Durch den Sündenfall ist quasi das Licht des Geistes ist erloschen. Das Sehen im Geist, das Hören im Geist ist erloschen. Der Geist wird beschrieben von der Bibel her als der innere Mensch. Diese Formulierung wird auch häufig benutzt. Der innere Mensch, der also nicht mehr die göttlichen Dinge wahrnimmt, der natürliche Mensch, der Seelenmensch, wie wir ihn sehen, Seele dominiert, ist oben auf, der Körper und der Geist ist irgendwo versteckelt innen drin. Dieser natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Er kann es auch gar nicht wahrnehmen. Es ist unmöglich. Es ist ein Bewusstsein da irgendwie von einem Gott. Aber es ist kein Erfassen, dass es ihn wirklich gibt. Und was wir brauchen, ist quasi eine Wiederbelebung. Wir brauchen, dass das passiert, was damals im Garten Eden geschah, als Gott kam, den Menschen anhauchte und seinen Ruach in den Menschen hineinblies. Wir brauchen es neu, dass Gott uns begegnet und seinen Ruach in uns hineinhaucht. Und das geschieht durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Das ist das Leben des Geistes, das Leben mit Gott, dass unser Geist erneuert wird. Und jetzt das nächste Bild. Unser Geist wird durch den Glauben an Jesus erneuert und soll wieder in die Führungsposition hineinkommen. Halleluja. Ich bin begeistert davon und sehe das vor Augen. Mein Traum ist es, dass Menschen hineinkommen in das, dass ihr Geist wirklich erleuchtet wird. Und nicht nur als religiöse Phrase das benutzen, weil wir sagen, wir sind jetzt Christen und dann leuchten wir. Weil automatisch durch Christsein leuchtest du nicht. Sondern du leuchtest dadurch, wenn du dem Geist Gottes Raum gibst und dich immer wieder neu erleuchten lässt. Damit mit diesem Bild jetzt vor Augen einige Bibelstellen, die von dem Licht sprechen und von dem, was es heißt, dass wir erleuchtet werden. Johannes 1,9, das sind jetzt Stellen, die könnt ihr auch im Nachhinein nochmal euch auf YouTube angucken. Ich gehe sie recht schnell durch. Johannes 1,9. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Jesus ist das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend. Wenn er in dein Herz kommt, wird er dich erleuchten. Was wird passieren? Die erste Erfahrung, die ich hatte, als ich Jesus einlud in mein Leben, war, dass ich wusste, meine Sünden sind mir jetzt vergeben. Ich wusste es einfach. Ich wusste, weil Jesus hineingekommen war. Er ist das Licht, das die Menschen erleuchtet. Sprüche 20:27. Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn. Also der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn. So, das heißt, dir ist dein Geist gegeben worden als eine Leuchte und in diese Leuchte kommt der Heilige Geist hinein als wunderbares Licht, macht dich zum Licht. Und das gibt dir Licht für das Alltagsleben, dass deine Augen geöffnet werden. Um das einmal zu verstehen, nehmen wir die Epheser-Bibelstelle dazu. Epheser 1, Vers 18, ich denke, ist vielleicht eine Schlüsselbibelstelle für den heutigen Tag. Er erleuchte euch die Augen eures Herzens, damit ihr wisst. Ich gehe nur bis dahin, jetzt, um einfach einen Fokus heute Morgen zu legen. Er eröffne euch die Augen eures Herzens, damit ihr wisst. An vielen Stellen wird der Bereich des Geistes, ihr seht hier oben Geist, dieser Bereich des Geistes wird an vielen Stellen in der Bibel mit dem Herzen des Menschen verglichen. Mit dem Herzen wird geglaubt. Es ist unser neuer Geist, der glaubt. Mit dem Herzen lieben wir. Es ist diese Dimension des Geistes, aus der dieses Leben, welches Gott und Jesus uns gibt, hervorkommt. Das heißt, unser Herz, unser Geist ist der innere Mensch und den kannst du dir vorstellen wie eine Person, aber unsichtbar. Also stell dir mal vor, hier stehe ich jetzt vor dir, hier ist der Körper von Matthias Jordan. Du siehst ja nur den Körper, du siehst nicht seinen Geist. Aber ich bin ein geistliches Wesen und das ist der innere Mensch. Und ein innerer Mensch ist so ähnlich halt eben aufgebaut wie der äußere Mensch, den du siehst. Das heißt, der innere Mensch hat auch Ohren, hat auch Augen, hat, so benenne ich es mal, Hände, mit denen wir im Glauben Dinge ergreifen können. Es ist der innere Mensch, der glaubt. Es ist der innere Mensch, der aufsteht. Ja, stell dir das mal vor, wie so ein kleines Männchen. Ein Mensch, quasi der kleine Matthias, den du jetzt, und der unsichtbar da wäre. Und die Bibel sagt, es ist Gottes Anliegen, dass dieser innere Mensch, dass er stark wird, dass er erwachsen wird, dass er nicht wie ein Baby ist. Weil Babys können auch sehen, aber sie sehen nicht sehr viel. Und Babys können auch hören, aber sie hören nicht sehr viel und können nicht unterscheiden. So, wenn wir zum Glauben kommen an Jesus Christus, eine neue Schöpfung werden und der Bereich des Geistes wird erweckt, von neuem geboren nennt es auch die Bibel, dann ist es quasi ein Kind in Christus. Es ist ein Anfangsstadium und wir haben Sehfähigkeit, denn Jesus können wir in einer Form sehen, indem wir Offenbarung von ihm haben. Und wir haben eine Hörfähigkeit über die göttlichen Dinge, weil Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Die Fähigkeit ist hineingegeben, aber es sollte entwickelt werden. Wir sollten in Reife hineinkommen, um klar zu sehen in dem Bereich des Geistes, klar zu hören, was Gott sagt, sodass wir uns dessen, was Gott mitteilen möchte, gewiss sind. So heißt es hier, er erleuchte die Augen eures Herzens. Könnten wir auch übersetzen eigentlich oder verstehen als die Augen eures Geistes. Er erleuchte die Augen eures Herzens, sodass ihr wisst. Sag mal wisst. Wisst. Das Wort wisst. Wissen ist so wichtig. Es gibt unterschiedliche Arten des Wissens. Es gibt einmal das Verstandeswissen, will ich mal sagen, das intellektuelle Wissen. Intellektuelle Wissen ist in der Regel gestützt auf Informationen, die ich bekomme. Ich bekomme eine Information durch Studium oder sonst irgendetwas, Informationen, häufe diese Informationsstudien an und habe deshalb diesen Bereich meines Intellektes gebildet von Informationswissen. Das reicht nicht aus, Informationswissen, um Gottes übernatürliche Welt zu erfahren. Bei Gottes übernatürlicher Welt geht es um Erfahrungswissen. Es geht darum, dass du eine Erfahrung machst mit dem lebendigen Gott und dass deine Augen geöffnet werden und du plötzlich siehst und dann stehst du nur da und sagst, ich kann es euch auch nicht erklären, aber mit mir ist etwas passiert. Ich sehe plötzlich, es gibt wirklich Gott. Ich weiß es in meinem Inneren. Und warum weißt du es? Du weißt es, weil der Geist Gottes in dich hineingekommen ist, deine Lampe, deinen Geist erleuchtet und deine Augen geöffnet worden sind, sodass du siehst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst. Das Wort Wissen hat hier also den Hintergrund, das griechische Wort Eido. Und das Wort Eido kann übersetzt werden mit Wissen und mit Sehen. Ein und dasselbe. In diesem Begriff Eido ist Wissen und Sehen ein und dasselbe. Das heißt, du siehst und du weißt. Wenn du in den Raum des Geistes hineingehst und anfängst, im Geist Dinge zu sehen, also von der übernatürlichen, unsichtbaren Welt Gottes, ist Wissen und Sehen sehr eng beieinander. Du findest es hinterher in der Beschreibung von Offenbarung. Ja, Johannes kommt hinein in die Dimension des Geistes. Er sagt, ich war am Tag des Herrn im Geist. Also in der Dimension des Geistes, hier ganz oben, halt eben in sich benannt. Ich war im Geist und ich hörte und ich sah. Das ist, was er benennt. Ich hörte und ich sah. Das heißt, wenn unser Geist erweckt ist, fangen wir an zu hören und zu sehen. Und hören und sehen ist ganz eng miteinander verknüpft. Man kann es kaum auseinander dividieren. Was habe ich jetzt gehört? Was habe ich gesehen im geistlichen Raum? Weil es hängt ganz eng aneinander. Und ich hörte, heißt es in Offenbarung, ich hörte die Stimme, die zu mir redete. Und ich wandte mich um, interessante Formulierung, zu der Stimme, die zu mir redete. Ich wandte mich um zu der Stimme, die zu mir redete. So, das ist ganz eng beieinander. Das heißt, wenn dein Geist erweckt wird, passiert es plötzlich, dass du Dinge weißt in dem Innersten deines Seins. Ich möchte nochmal die Brücke bilden, insgesamt vielleicht auch für einen Menschen, der Jesus noch gar nicht kennt und sagt, das ist mir alles böhmische Dörfer, das ist mir fremd, was ich jetzt hier höre. Ich möchte auf ein Wissen anknüpfen, welches auch du in deinem Leben hast, selbst wenn du Gott nicht kennst und mit ihm noch keine Erfahrung gemacht hast. Du kennst einen Bereich des Wissens in deinem Geist, den auch du hast, und das ist das Gehwissen. Es ist das Gehwissen. Die Bibel zeigt uns auf, dass jeder Mensch ein Gewissen hat und dass es zurückzuführen ist auf die Dimension seines Herzens, nämlich seines Geistes. Wir können es nachlesen. Ich kam heute Morgen frisch drauf, das nochmal hier mit hineinzunehmen. Wir können es nachlesen in Römer 2, Römer 2, Vers 15. Da heißt es, es geht um allgemein die Menschen, auch die Gott nicht kennen. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist. Das heißt, jeder Mensch hat in seinem Herzen, sprich in seinem Geist, auch wenn der Geist durch das, was wir Gott noch nicht kennengelernt haben, tot ist, taub ist, nicht sehen kann. Jeder Mensch hat in seinem Herzen das Gesetz geschrieben und sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Jeder Mensch hat das in sich drin. So, und ich meine jetzt nicht, ich meine das urwüchsige Gewissen eines Menschen. Dieses innere Wissen von dem, wo ein Mensch ohne Erziehung einfach weiß, das ist richtig, das ist nicht richtig. Es gibt hinterher ein Gewissen, was oberflächlich ist, durch die Seele geprägt, durch Erziehung. Ja, wenn ich daran denke, was mir früher alles verboten wurde als Christ, was ich nicht tun dürfte, als ich kleiner Junge war, und was ich heute genießen und tun darf, wo ich weiß, ich habe Freiheit, das zu tun, das ist eine ganz andere Ebene. Dieses anerzogene Seelengewissen, davon rede ich nicht, sondern ich rede von dem Urwüchsigen, wo ohne Erziehung ein Mensch in seinem Inneren einfach weiß, Lügen ist schlecht. Andere Menschen umbringen ist nicht gut. Oder andere Dinge könnte ich jetzt aus dem Gesetz sagen, die ein Mensch in seinem Inneren weiß, ohne dass er christlich oder anderweitig religiös erzogen wurde, weil sein Geist, sein Herz trägt das einfach urwüchsig in sich drin. Und das Problem ist, Adam und Eva wussten ja in ihrem Geist, was zu tun richtig war und was nicht. Sie wussten es und sie haben quasi ihren Geist vergewaltigt. Sie sind über das, wo ihr Geist ihnen sagte, das darfst du nicht tun, sind sie hinausgegangen und damit ist ihr Geist kaputt gegangen, in die Brüche gegangen und funktioniert nicht mehr in der Wahrnehmung Gottes. Was können wir tun, um wieder zurückzukommen zu einer Wahrnehmung Gottes? Wir tun Buße, wir kehren um zu Gott, wir sagen, Gott, vergib mir meine Schuld, es tut mir leid, ich bin ein sündiger Mensch, ich komme zu dir, ich möchte dich erfahren. Und sobald wir das beten, kommt Gottes Geist tatsächlich in uns hinein, vergibt uns unsere Sünden und wir fangen wieder neu an zu sehen. Ist das nicht fantastisch? Also jeder Mensch hat schon diese Anknüpfung an das Wissen, innere Wissen in seinem Inneren. Aber so wie damals Adam und Eva etwas übergangen haben von ihrem Gewissen, geht es auch manchen Christen. Es gibt manche Christen, die haben feurig für Gott gelebt, waren voller Freude und voller Kraft, fingen an im Übernatürlichen zu sein, aber irgendwann kam Sünde in ihr Leben. Und haben sie irgendwann eine rote Ampel übersehen, wo Gott sagte, stopp, geh nicht weiter. Und sie sind darüber hinweggegangen. Und jetzt plötzlich redet Gottes Geist nicht mehr zu ihnen und sie sehen nicht sehr klar und sie sehen nicht sehr, sehr deutlich. Und Gott kommt heute neu und er sagt, ich möchte deinen Geist erhellen, ich möchte in das hineinkommen, dass du wieder siehst. Das Sehen des Geistes ist so wichtig. Viele von uns kennen es, Christen wie Nicht-Christen. Gott knüpft immer an unserem Herzen. Und fängt an unserem Herzen zu reden. Und es ist immer die Frage, gehe ich drauf ein oder gehe ich nicht drauf ein? Das ist einmal dieser Bereich gewesen von Gewissen, was ich hier benannt habe. Eine andere Sache ist eine innere Warnung, die Gott gibt. Ich erinnere mich zurück vor einem Jahr, abends, kurz vor allgemeinem Feierabend oder wo die meisten schon Feierabend machten, kam ich auf die Idee, ich wollte meiner Frau einen Wunsch erfüllen, wollte einen Schrank an die Wand hängen, also so ein Hängeschrank. Und Also ich bin der Schuldige, genau. Ich wollte ihr einen Gefallen tun, ich wollte ihr was Schönes machen, wollte das ganz schnell auf die Schnelle hinkriegen. Okay, und ich setze einen Bohrer an und bohre ungefähr 2 Zentimeter tief rein. Und dann merkte ich einen Widerstand, ich denke, das ist ziemlich heftig, aber okay, setzen wir nochmal an. Am Abstand schaute mir das an, ging nochmal ran und in dem Augenblick, als schon der Bohrer drehte, aber ich nicht drückte, in dem Augenblick hatte ich ein Bild vor Augen. Ich sah ein Kabel, ein rotes Stromkabel. Das war für mich Bild, rotes Stromkabel. Nein, mach das nicht. In dem Augenblick, als ich das ansetzte, kam dieses Bild. Und ich dachte mir nur einfach, du spinnst. Ging nochmal zurück, sagte, hier kann kein Strom sein. Und dann ganz schnell im Hinterkopf, jetzt müsste ich, um das richtig zu testen, könnte ich nicht heute Abend das erledigen. Ich müsste mir ein Gerät besorgen, dass ich nochmal checke, ob der Strom da ist oder ob er nicht da ist. Ich schaue mir das Ganze an, ich dachte, hier ist kein Strom. No. Setz an. Ich habe noch nie ein Stromkabel so gesehen wie an diesem Tag. Und dann noch in Rot, was für mich hieß, das ist eine innere Sprache, wie ich Dinge sehe und vernehme und weiß, Rot geht nicht. Und ich dachte, Quatsch. Also, jetzt nicht für die Kinder, aber im Grunde habe ich gedacht, scheiß drauf. Ich habe einfach nur, vergiss es, das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn, das gibt's nicht hier. Und zack, gedrückt und bang, Knall. Flamme, dunkel, kein Strom mehr da, Volltreffer. Das Dumme ist, du kannst ja nicht gleich einfach wieder die Hand drauflegen und sagen, oh Jesus, Heilung. Du kannst auch sagen, oh Herr, vergib mir, du hast mir eine Warnung gegeben, ich habe nicht drauf gehört. Um die lange Geschichte kurz zu machen, das war schwierig, es war Bewahrung. Im Nachhinein habe ich nur gedacht, Gott sei Dank, weil als das Ganze dann aufgebrochen wurde, fachmännisch am nächsten Tag, wir hatten die ganze Nacht dann halt eben keinen Strom, als am nächsten Tag dann eine Fachfirma das alles aufgemacht hat, gecheckt hat, geguckt hat, was Sache ist, stellte sich heraus, dass es ein Starkstromkabel war, was ich angebohrt hatte. Weißt du, es gibt Dinge in unserem Leben, wir sehen sie. Wir fangen an, sie zu sehen. Wir sind so veranlagt, dass wir eigentlich so leben sollen. Gott will uns nicht nur die Dinge zeigen, die wir vor Augen sehen, sondern er will uns die Dinge zeigen, die dahinter sind. Er will uns warnen vor Situationen. Er gibt uns Zeichen. Er fängt an, zu uns zu reden. Der eine sieht ein Bild, wie jetzt so ein durchkreuztes oder ich in dem Fall ein rotes Kabel. Oder du siehst etwas. Gott möchte zu dir reden, dass dein Geist versteht. In allem Möglichen in deinem Betrieb, wenn du Leute einstellst in deinem Betrieb, Gott möchte dich leiten in dem Casting. Wen nimmst du als Angestellten oder wen nicht? Wir haben hier in der Kirche jeden Einzelnen handgepickt. Wir haben bei jedem Einzelnen geguckt und haben uns leiten lassen durch den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Es gibt ja so ein Königscasting in der Bibel, wo Samuel zum Hause Isais kommt, seine Söhne werden vorgeführt. Gott hatte gesagt, einer dieser Söhne soll König werden. Und dann, Eliab hieß er, glaube ich, der erste, ne? Ist das richtig? Der erste Sohn hieß Eliab. Isai bringt seinen ersten Sohn. Der sah so aus wie jemand von Man's Health vorne auf der Titelseite, ja? Da hat man gedacht, der ist der, boah, das ist ein König. Gott spricht aber zu Samuel, dem Propheten, und sagt, ja, er sieht gut aus, aber ich habe ihn verworfen. Warum hatte Gott ihn verworfen? Da waren irgendwelche Dinge in seinem Leben vorgekommen, im Verborgenen, im Heimlichen, weshalb Eliab, der äußerlich eine gute Wahl sicherlich gewesen wäre, nicht König sein konnte. Und dann heißt es dort, denn Gott sieht, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Die Dimension des Geistes ist, wo wir anfangen, nicht mehr das Äußere zu betrachten, sondern nach dem zu schauen, was ist Sache. So wichtig bei Einstellungen von Leuten. Ich weiß, bei jedem Einzelnen, die Story von jedem Einzelnen, der hier eingestellt wurde, auch im Pastorenbereich. Ich erinnere mich zurück an Willi Greve, ja. Willi Greve hat geglänzt, nicht im Pastorensein, weil er war kein Pastor. Auch nicht in irgendwelchen Tätigkeiten, die er tat, aber er hat geglänzt, indem er freitags morgens im Gebet war. Beständig. Oft sind wir zusammengefahren, ich habe ihn abgeholt und wir sind zusammen dann zum Akazienweg gefahren, Gebetszeiten gehabt. Und dann plötzlich zeigte mir Gott, da ist etwas in ihm drin. Ja, und Willi hat angefangen im Büro zu arbeiten. Hinterher zeigte Gott und sagte, nee, er ist nicht fürs Büro. Er hat ein Pastorenherz. Bring ihn da hinein. So Gott öffnet uns die Augen, dass wir nicht sehen, was vor Augen ist, sondern das Herz. Und er will dich leiten im Alltagsleben, in allem, was du brauchst. Das ist so praktisch, das ist so praktisch. Wo fährt man hin im Urlaub? Welche Sachen bucht man, welche nicht? Was kaufst du eins? Wie machst du einen Deal als Geschäftsmann, wenn du im Geist lebst? Wenn du im Geist lebst, du kannst die besten Deals machen, weil Gott einfach dir zeigt, was wirklich hinterher nachhaltig gut sein wird und was nicht gut sein wird. Er wird dich warnen vor gewissen Dingen. Er wird dir die Augen öffnen. Der Mensch ist so geschaffen worden, im Geist zu leben, und das betrifft unser ganzheitliches Sein. Gott möchte unseren Horizont erweitern, dass wir nicht natürliche Menschen allein sind, die nach der Seele leben, Seele, die mal so und mal so sein kann, sondern im Geist zu leben. Und das betrifft jeden an, wo du gerade jetzt auch stehst, womit du dich gerade beschäftigst. Wenn du kein Christ bist und du sagst, das Ganze ist mir noch ziemlich weit entfernt, du kannst etwas tun, dass du dich weiterentwickelst im Bereich des Geistes, indem du Jesus einlädst in dein Leben. Und dein Geist wird erneuert. Die Bibel redet von einer neuen Geburt. Es wird komplett neu. Der Geist Gottes kommt in dich hinein, Sünde wird vergeben und du siehst plötzlich Dinge. Wir fangen an, wenn wir Gott erleben, sein Licht in unser Leben hineinkommt, fangen wir an, göttliche Dinge zu sehen. Bei vielen Christen, auch bei mir streckenweise, musste ich einfach mich von Gott korrigieren lassen, wo Gott in mein Leben hineinsprach und sagte, ich möchte, dass Reinigung reinkommt, dass Klarheit mehr reinkommt, dass du hörst auf meine Stimme, damit ich sehe. Und in so vielen Dingen inzwischen sehen kann, welche Entscheidungen ich treffe. Ja. Wenn ich eine Liste habe von 10 Punkten für den Tag, die zu tun sind, dann schaue ich sie mir an, dann gehe ich ins Gebet, brauche gar nicht lange dafür. Dann sage ich, Herr, was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Dann zeigt mir Gott, 2 Punkte streichst du für diesen Tag, sie sind für was anderes dran. Und dann gehe ich durch. In welcher Reihenfolge? 1, 2, 3, 4. Und ich notiere mir das. Ich schreibe auf, was der Geist Gottes mir zeigt. Genau in der Reihenfolge mache ich das jetzt. Ja, genau in der Reihenfolge. Ja. Und Gott zeigt dann plötzlich Punkte auf, sagt, ruf den nochmal an, verleg den Termin. Das passt nicht, das ist noch nicht reif. Und dann macht man das. Und du merkst, Gelingen ist da. Aber nicht, weil Matthias Jordan so schlau wäre. Ja, das ist nicht meine Kraft, nicht meine Fähigkeit, sondern wenn ich meine Fähigkeit einfach abgebe und sage, Gott, ich lasse mich leiten durch deinen Geist, merke ich, wie er plötzlich führt, leitet und alles, was er sagt, funktioniert. Im privaten wie im dienstlichen Leben, Gott möchte da rein. Und jeder von uns kann einen nächsten Schritt gehen. Für den einen ist es, du lädst heute Jesus ein, für den anderen ist es, dass du einfach sagst, Gott, wo habe ich eine rote Ampel überfahren? Wo habe ich irgendwas reingelassen in mein Leben, was dir nicht gefällt und weshalb ich jetzt nicht mehr reagiere auf das Reden Gottes? Was auch immer. Was dein Gebetsanliegen ist, lass es uns gerade jetzt beten vor Gott. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und die Frage ist, möchtest du einen nächsten Schritt gehen in diesem Bereich des Geistes, sodass Gottes Licht in deinen Geist hineinkommt und dein Geist wieder in Führungsposition kommt? Was ist vielleicht in deinem Leben vorgefallen, dass das Licht, was mal gebrannt hat, nicht mehr da ist? Vielleicht sind es auch Menschen, die du festhältst, weil sie dir etwas angetan haben. Lass sie einfach los. Lass sie einfach los. Was immer der Knackpunkt ist, was Gott dir jetzt gerade aufzeigt. Handle nach dem, was der Geist Gottes dir zeigt. Und es wird wieder neu Licht hineinkommen in dein Leben. Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass du das Licht bist, welches in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Und ich danke dir, dass du jetzt gerade da bist, um Erleuchtung zu bringen. Erleuchtung in unser Leben. Sowohl bei denen, die dich noch gar nicht kennen, als auch bei denen, die schon lange in der Nachfolge sind. Du möchtest, dass wir weitergehen, einen Schritt weitergehen und klarer, deutlicher sehen, deutlicher deine Stimme vernehmen. Wir laden dich ein, Geist Gottes, komm jetzt, komm jetzt. Und bete du einfach jetzt für das, was zu beten gilt. Ich kenne deine Situation nicht und hier soll auch nichts offengelegt werden vor anderen. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Gott möchte dich an die Hand nehmen. Er sagt, da ist so viel mehr Land einzunehmen in dem geistlichen Bereich. Ich möchte euch begegnen, sagt Gott. Ich möchte euch ganz persönlich begegnen mit meiner Vaterliebe. Ich möchte euch begegnen. Ich möchte Engelbegegnungen schenken, spricht Gott. Ich will euch zeigen, dass diese Welt, in der ich lebe, eine siegreiche Welt ist, eine Welt des Triumphes, deren ihr euch nicht schämen müsst. Ich möchte euch hineinziehen in die übernatürliche Kraft, spricht Gott, wo ich dich so durchströme, deinen eigenen Körper so durchströme, dass wenn du andere berührst, sie gesund werden. Ich möchte kommen mit meinem Licht, mit meinem Glanz. Gebt mir Raum und hört auf meine Stimme. Reagier einfach drauf. Das war jetzt ein Reden Gottes. Ich habe es einfach freigesprochen. Nimm einfach das, was du für dich nehmen kannst. Und ich spreche aus im Namen von Jesus, dass mehr Licht jetzt hineinkommt in das Leben des Einzelnen. Ich spreche, dass die Augen geöffnet werden, klar zu sehen, in den geistlichen Raum hinein zu sehen, deutlich zu sehen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen, sie werden die göttlichen Dinge sehen. Und ich danke dir für Reinigung. Oh, hier passiert einiges jetzt hier in diesem Raum. Es passiert einiges dort. Wenn dir das jetzt hier irgendwie heiß wird, die Geschichte, aber packt es mal an. Vielleicht sieht dich ja keiner. Du bist alleine, guckst dir diese Sendung jetzt an. Jetzt ist deine Möglichkeit, einfach das Ganze mal auszuprobieren. Für dich ganz persönlich und deinen nächsten Schritt zu gehen. Und wenn dein nächster Schritt einfach das ist, dass du Jesus einlädst in dein Leben, dann sag einfach nur, Jesus, komm du in mein Leben jetzt. Auch hier im Raum, wenn du hier bist. Und du hast ihn noch nie so eingeladen. Lad ihn ein. Er ist das Licht, das in die Welt kommt. Jeden Menschen erleuchtet. Lad ihn ein. Wenn du ihn reinlässt, sagst, komm Jesus. Bete es einfach mit deinem Mund. Denk es nicht nur, sondern bete und sage, komm Jesus in mein Leben. Erleuchte mich. Erwecke meinen Geist. Gib mir ein neues Leben. Wenn du das so gebetet hast, jetzt kommt er. Und ich spreche den Frieden aus, der größer ist als menschliches Denken. Dieser Friede durchströmt dich jetzt. Halleluja. Vater, ich danke dir für diese Woche und wir wollen offen sein, in dieser Woche wirklich auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Nichts zu übergehen von dem, wo dein Geist uns warnt oder auch nichts zu übergehen, wo er uns ermutigt, andere zu segnen. Hier gibt's, das sage ich abschließend noch, es gibt eine große Möglichkeit, wo du vielleicht morgen eine Gelegenheit hast, Gutes zu tun. Irgendwo an der Kasse stehst, jemand vor dir hat 10 Euro zu wenig dabei, um seine Sachen zu bezahlen. Und du kannst einfach nur dem Impuls des Geistes folgen, wo du sagst, kein Problem, ich habe hier 10 Euro, ich zahle ihnen das. Und du gehst einfach nur der Spur des Geistes nach und du wirst merken, dein Licht wird mehr und mehr leuchten. Ihr habt als Lobpreisteam heute so ein fantastisches Lied gesungen mit dem Heiligen Geist und mit dem Licht, was leuchtet. Das passt so sehr da rein. Das ist so, so stark. Es ist, wir wollen dem Geist Gottes Raum geben. Amen. Seid ihr dabei? Jawohl. Amen.